Danke, Magda, für dein Zeugnis. Ich möchte euch allen danken für den Gottesdienst. Es ist schon 10.55 Uhr. Ich verabschiede euch jetzt. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber es ist einerseits so ein Geschenk, dass wir einen Gottesdienst feiern können unter Beteiligung von so vielen, wo ich schon so viele gute Sachen jetzt mitnehmen konnte und gleichzeitig eine Herausforderung, jetzt auch noch zu predigen. Aber was für ein starkes Bild wir gerade gehört haben, wie Gott versorgt, wie Gott die schützende Hand über uns hält, wie Gott es wirklich, wirklich gut mit uns meint, wie Gott treu ist. Mein Thema der heutigen Predigt, eigentlich was ganz anderes, aber vielleicht passt es doch, ist treu in einer toxischen Beziehung. Und zwar kam ich auf die Idee für dieses Thema einmal aufgrund meiner letzten Predigt, Wasted Love, vergeudete Liebe, aber auch aufgrund von dessen, was nächste Woche stattfindet, nämlich die Taufe. Kurzen Rückblick auf meine Predigt von, ist jetzt schon 3 Wochen her, glaube ich, Wasted Love. Da ging es um dieses Lied von dem Eurovision Song Contest. Und in dem Lied ging es darum, wie ein junger Mann verzweifelt ist, weil die Person, die er geliebt hat und wo er ganz viel Liebe reingesteckt hat, hat diese Liebe nicht erwidert. Und dann sagt er, jetzt habe ich ganz viel Liebe verschwendet und vergeudet. Und mit dieser vergeudeten Liebe, da kann ich jetzt ja nichts anfangen. Also ich habe ja keine Gegenliebe erfahren. Jetzt bin ich ganz leer, weil ich all meine Liebe verschwendet habe. Und dann bin ich einmal darauf eingegangen, warum das im Prinzip falsch ist, dass man liebt, um Liebe, Gegenliebe zu erwarten. Und dann so die Frage, was ist denn richtig? Aber gleichzeitig habe ich auch gesagt, dass ich dieses Lied so gut finde, weil es ehrlich ist. Und wenn wir uns ehrlich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wo kriegen wir Liebe her? Und dann habe ich über Pfingsten geredet, wie der Heilige Geist in unsere Herzen hineinkommt. Im Anschluss an die Predigt habe ich Feedback bekommen. Es war nicht die kalte Pizza. Über die könnte ich auch eine Geschichte erzählen. Ihr wisst nicht, wie schlimm kalte Pizza ist. Aber ich muss mich ein bisschen ranhalten. Übrigens, ich bringe euch ein neues Zeichen bei. Das ist das hier. Das kennt man aus den USA beim Football. Das heißt Time Out. Und wenn es euch irgendwann zu lang wird, so in 40 Minuten oder so, dann macht dieses Zeichen, dann weiß ich, okay, ich nähere mich dem Ende zu. Vielleicht wird es nicht so lang. Feedback, da war ich stehen geblieben. Und da hatte ich diese Frage bekommen, boah, jetzt hast du das ja alles aus unserer Perspektive erzählt, aber wie muss sich Gott eigentlich fühlen? Wie muss sich Gott uns gegenüber eigentlich fühlen? Was empfindet Gott, wenn er mein Leben sieht? Und ich denke, Gott möchte dir täglich sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dir Gutes tun. Aber da kommt auch gleichzeitig auch die Frage, warum bist du so oft so sehr mit dir selbst beschäftigt? Es gibt kein anderes Buch, was das besser beschreibt als im Propheten Hosea. Im Propheten Hosea, die ersten 3 Kapitel. Ich finde es wahnsinnig kompliziert, weil es in hebräischen Gedichten geschrieben ist. Ich möchte euch jetzt dementsprechend keine einzelnen Bibelverse davon vorlesen, sondern ich versuche euch die Narrative von Hosea einmal darzulegen. Und ich verrate euch direkt am Anfang, das ist kein Leitfaden für uns Menschen. Die Message ist nicht, Liebe besiegt alles, sondern die Message ist, Gott besiegt alles. Und ja, wir können uns das als Vorbild nehmen, auch für unsere persönlichen Situationen, aber es geht hier nicht darum, wie wir miteinander umgehen, sondern wie Gott mit uns umgeht. Und zwar, der Prophet Hosea, er heiratet. Er heiratet eine Frau, die heißt Goma. Er bekommt auch 3 Kinder mit seiner Frau. Und man muss dazu sagen, Hosea ist Prophet während der Zeit vom König Jerobeam. Hört sich ähnlich an wie mein Name, möchte ich nicht mit in Verbindung gebracht werden. Er ist nämlich einer der schlimmsten Könige überhaupt. Und dementsprechend sind auch vom Propheten Hosea sehr viele Aussagen sehr, sehr erschütternd. Und es liest sich nicht sehr schön. Aber zum Glück hat er eine Frau, die ihm beiseite steht, die Goma. Beiseite stehen ist vielleicht falsch gesagt. Sie wird ihm untreu. Goma geht fremd. Und das nicht nur einmal. Auch nicht nur zweimal. Auch nicht mit nur einem Mann. Auch nicht mit nur zwei Männern. Hosea selbst ist am Boden zerstört. Aber Gott sagt zu Hosea, dass er an seiner Frau festhalten soll. Also tut Hosea alles, um an seiner Frau festzuhalten. Er sagt, in dieser toxischen Beziehung bin ich treu, weil Gott mir das sagt. Seine Frau Goma, sie läuft ihm davon. Sie geht in feste Beziehung mit anderen Männern ein. Und schließlich zieht sie auch noch fort, vermutlich in ein anderes Land. Dann sagt Gott zu Hosea, dass er ihr nachgehen soll. Also sucht Hosea seine Frau. Und endlich findet er sie auch, auf einem Markt. Aber es ist kein normaler Markt, sondern ein Sklavenmarkt. Und Goma wird dort als Sklavin zum Verkauf angeboten. Wir wissen nicht, wie sie in diese Lage gekommen ist, aber sie ist in dieser Lage. Und wir gehen davon aus, dass es nicht in Israel ist, weil beschrieben wird, dass sie nackt ausgezogen wird, damit die Käufer ihre Ware besser einschätzen können. Sie wird dort also nackt präsentiert. Und nun fallen die ersten Gebote. 5 Schekel, 10 Schekel. Und dann 15 Schekel. Da schaut Goma plötzlich auf. Denn die Stimme, die 15 Schekel gesagt hat, die kennt sie. Das ist doch ihr Mann, Hosea. Hosea kauft seine Frau. Goma weiß gar nicht, was jetzt mit ihr geschieht, wie das jetzt weitergehen soll. Und Hosea sagt, ich kaufe dich nicht als Sklavin, sondern ich kaufe dich als meine Frau. Aber wir werden erstmal eine Zeit haben, wo du mit keinem Mann schlafen wirst. Auch nicht mit mir. Aber wenn diese Zeit vorüber ist, dann werde ich dir ganz gehören. Also ich finde, das ist eine echt powervolle Geschichte. Ich kann sie in der Bibel leider nicht so vorlesen, weil sie wirklich in sehr schwierigen Dichtformen dort wiederzufinden ist. Aber es ist einfach krass, wie Gott seine Treue ausdrückt und welches starkes Bild er gebraucht. Die Liebe zu einer untreuen Frau. Gott gebietet hier Hosea, treu zu sein und diese Ehe wiederherzustellen. Und am Ende finden wir eine Ehe vor, die sehr viel Schmerz erfahren hat, aber die wiederhergestellt ist. Gott gebraucht dieses Bild, damit wir verstehen, damit wir mal wirklich verstehen, wie schlimm Sünde ist, wie schlimm unsere Missetaten, unsere Fehltaten sind. Und ich glaube, wir müssen wirklich dieses Bild verstehen, um Gott zu verstehen. Es gibt viele Bilder, die Gott verwendet, um auch Untreue darzustellen. Aber ich denke, keins hat dieses Gewicht. Was ist, wenn eine Stadt sich gegen einen König auflehnt? Was denkt dann der König? Der König denkt, oh, eine aufmüpfige Stadt, jetzt muss ich kommen, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen. Was ist, wenn ein Schaf verloren geht? Wenn ein Schaf sagt, ich höre nicht auf den Hirten, sondern ich gehe mal woanders hin. Was denkt der Hirte da? Der Hirte denkt, Schafe. Okay, ich komme dich suchen und ich helfe dir. Was ist, wenn ein Sohn gegen den Willen seines Vaters handelt? Was denkt dann der Vater? Der Vater denkt, es trifft mich, ich bin enttäuscht, aber ich liebe dich trotzdem, ich halte zu dir. Und das sind alles schon starke Bilder. Aber wenn deine Frau, die Person, die du am meisten liebst, wenn du siehst, wie sie sich um den Hals eines anderen Mannes wirft, das ist etwas anderes. Das wiegt schwerer. Vielleicht haben einige von euch das selbst erlebt. Ich denke, viele von euch kennen jemanden, der das erlebt hat. Und in dieser Situation sagt Gott, wenn du das erlebt hast, wenn du diesen Schmerz verstehst, dann verstehst du, wie schwer deine Fehltaten mich treffen. Erst wenn du diesen Schmerz verstehst, verstehst du, wie schwer deine Missetaten mich treffen. Wie reagieren wir oft? Oftmals fragen wir, was sind denn unsere Missetaten? Wir können in Jeremia 2 und 3 zwei verschiedene Antworten sehen, wie das Volk damit umgeht, wenn Gott es anklagt. In Jeremia 2, ich lese nur einzelne Verse, weil es ist auch ein Prophet, also auch wieder Reimform und nicht ganz so leicht immer. Dort heißt es, ich will nicht dienen, sagtest du, und legtest dich als Hure auf jeden hohen Hügel und unter jeden grünen Baum. Wie kannst du nur sagen, ich bin nicht befleckt, ich hatte nichts mit Götzen zu tun. Schau auf dein Treiben im Tal. Doch wenn das Unglück sie trifft, dann schreien sie, steh auf und rette uns. Warum klagt ihr mich an? Ihr habt doch mit mir gebrochen, sagt Jahwe. Warum sagt mein Volk so oft, los, lass uns gehen, zu dir kommen wir nicht zurück. Vergisst ein Mädchen seinen Schmuck, eine Braut ihren prächtigen Gürtel? Mein Volk vergaß mich schon seit langer Zeit. In der Jagd nach Liebhabern bist du unübertrefflich. So hast du dich an andere, an deine Verbrechen gewöhnt. Und bei alledem sagst du immer noch, ich bin doch ohne Schuld. Er ist ja nicht mehr zornig auf mich. Und so gebrauchen wir manchmal die Tatsache, dass wir immer wissen, dass Gott uns liebt, und die Tatsache, dass wir immer wissen, dass wir immer zu Gott zurückkommen können, als eine Ausrede von billiger Gnade, wo wir uns daran gewöhnen, schlimme Sachen zu tun, wo wir uns daran gewöhnen, nicht Zeit mit Gott zu verbringen, sondern andere Sachen höher zu erachten. Wenn hier von Götzen geredet wird, wird einerseits natürlich von echten Götzen der damaligen Zeit geredet, aber gerade bei Jeremia nicht nur. Da passt dieses Bild, was wir heute über Götzen oft sagen. Ein Götze oder ein Gott ist das, was dir wichtiger als Gott ist. Das kann zum Beispiel Geld sein, wo du sagst, mir sind meine Aktien, meine ETFs, Gold oder meine Arbeitszeit wichtiger. Ich habe keine Zeit für Gott, weil ich viel arbeiten muss, damit ich viel Sicherheit habe, damit ich viel Geld habe. Außerdem brauche ich ja Geld, damit es meinen Kindern gut geht. Vielleicht ist auch Familie etwas, was du über den Wert von Gott stellst. Und ich sage nicht, dass Familie nicht wichtig ist. Ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder. Aber meine Frau und meine Kinder dürfen nicht so viel Platz in meinem Leben einnehmen, dass ich keine Zeit mehr mit Gott habe. Die Prioritäten müssen da richtig sein. Und ich glaube, jeder von uns kennt, ich sag mal, seine Ausreden oder seine Felder, wo er sagt, boah, aus irgendeinem Grund habe ich gar nicht viel Zeit für Gott. Ich finde dieses Bild einer Ehe so gut, weil es zeigt, was für eine Beziehung Gott eigentlich mit uns eingehen möchte. Das ist eine Beziehung, wo man sich kennt. In Hosea 4 werden Gründe dann aufgeführt, warum die Frau Goma ihm immer wieder untreu geworden ist. Warum Israel Gott immer wieder untreu geworden ist. Und dort heißt es, weil du mich nicht kennst. Und das Wort, was hier für Kennen benutzt wird, ist nicht ein intellektuelles Kennen, ist nicht, weil du nicht weißt, wer ich bin. Also ich kenne ganz viele Leute. Ich kenne auch zum Beispiel Taylor Swift, ich kenne Donald Trump, ich kenne Friedrich Merz. Also ich kenne ganz viele Menschen. Also ich weiß, dass es sie gibt. Aber wen kenne ich wirklich? Viele von euch kenne ich ein bisschen. Manche ein bisschen mehr. Aber am allermeisten kenne ich meine Frau. Und dieses intime Kennen, diese Beziehung, das möchte Gott eigentlich mit uns erleben. Dass wir Gott so sehr kennen, wie wir unsere Frau oder unseren Mann kennen. Und dass Gott das auch über uns sagen kann. Von der Beziehung. Das Gute ist, dass Gott uns dabei hilft. In Jeremia 3 ist im Prinzip die gleiche Geschichte nochmal, aber dort ist wieder Gott der, der es ins rechte Licht rückt. Ich lese mal Jeremia 3 ab Vers 20. Und anfangs ist es wieder negativ. Doch wie eine Frau ihren Mann betrügt, so habt ihr mir die Treue gebrochen, Volk Israel, spricht Jahwe. Auf kahlen Höhen hört man eine Stimme, ein Weinen, ein Flehen der Israeliten. Sie haben ihren Weg verfehlt und Jahwe ihren Gott vergessen. Kehrt doch um, ihr abtrünnigen Kinder. Ich will eure Untreue heilen. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich will eure Untreue heilen. Das ist auch das, was bei Goma passiert. Also Hoseas Frau. Goma hat die ganze Zeit Hosea betrogen und ist von ihm weggelaufen. Und Gott hat Hosea gesagt, bleib an dieser Frau dran, kaufe diese Frau, wir werden ihre Untreue heilen. Und dann ist die Antwort danach, hier sind wir, Jahwe, wir kommen zu dir, denn du bist unser Gott. Ja, es war alles Betrug, was von den Hügeln herkam, das Toben auf den Bergen. Ja, die Rettung Israels kommt nur von Jahwe, unserem Gott. Der schändliche Götze hat alles gefressen, was unsere Väter erarbeitet haben, ihre Schafe und Rinder, ihre Söhne und Töchter. Es geschah von unserer Jugend an. Wir liegen in unserer Schmach und unsere Schande bedeckt uns. Wir haben uns versündigt an Jahwe, unserem Gott, wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis jetzt. Wir haben nicht auf ihn gehört, auf Jahwe, unseren Gott. Hier erkennt das Volk Israel, nachdem Gott gesagt hat, ich werde eure Untreue heilen. Hier erkennt das Volk, was es eigentlich da getan hat. Und dieses mächtige Bild, ich denke, manchmal brauchen wir dieses mächtige Bild, wo auch wir uns fragen, wie steht eigentlich unsere Beziehung zu Gott? Eins ist klar, Gott liebt dich, Gott liebt mich. Aber du und ich rede mal von mir, ich bin untreu. Ich wende mich oft von Gott ab. Aber Gott bleibt uns immer treu. Und nur dank ihm gelingt diese Ehe und wir werden wieder zusammengebracht. Und am Ende steht es so, dass unsere Gottesbeziehung ihm, also Gott, viel Leid eingebracht hat, viel Schmerz bereitet hat. Aber dass diese Beziehung nun tragfähig ist. Das Ganze ist auch ein Bild für Israel. Und Hosea ist ja ein Prophet. Dieser letzte Punkt, diese Heilung, dass Hosea im Prinzip Goma gerettet hat, gekauft hat, dass diese Beziehung jetzt wieder tragfähig ist, auch wenn Schmerzen dazwischen lagen. Zu Hoseas Zeit, als Hosea Prophet war, da ist dieser letzte Punkt noch in der Zukunft, noch ausstehend. Und Hosea sagt, wir als Volk müssen umkehren. Wir müssen begreifen, dass wir schuldig sind. Und Gott wird unsere Untreue heilen und Gott wird uns wieder kaufen. Das heißt, diese glückliche Beziehung ist dort ein Blick in die Zukunft. Und letzten Endes wurde das dadurch erfüllt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dass Jesus all das genommen hat, dass er für alle Sünden bezahlt hat und dass er uns freigekauft hat. Aber trotzdem, denke ich, können wir dieses Bild auch als aktive Christen für uns noch gebrauchen, wo wir uns fragen, wie sieht es heute bei uns aus? Wie sieht es heute bei dir aus? Würdest du sagen, ja, also der Punkt, der ist bei mir schon total geschehen und ich kann täglich übersprudeln vor Freude in einer dankerfüllten Gottesbeziehung. Dann sage ich, Halleluja, wie schön, dass wir das jetzt schon leben können, dass wir jetzt schon dieses Vorzeichen sehen können von das, was im Himmel komplett ist. Aber vielleicht denkt manchmal auch, bedenkt auch jemand von euch, also ich wünsche mir eine richtig gute Beziehung zu Gott. Und ich möchte gerne eine richtig gute Beziehung mit Gott führen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich merke, dass ich mich ganz oft von Gott entferne. Und ich denke dann, es ist Zeit für uns in uns zu gehen und es neu auszurichten. Und genau da sehe ich die Taufe als etwas, was so ein powerfules Statement ist, sag ich mal. Nächste Woche feiern wir gemeinsam Taufe und ich verrate jetzt mal, Ruvim und Lisa lassen sich taufen. Und ich glaube, dass die Taufe das Fest ist, was Gott am meisten feiert. Also von allen Festen, die wir feiern können oder ob es auch eine kirchliche Hochzeit ist oder irgendwas anderes, aber ich glaube, die Taufe ist das Fest, was Gott wirklich am meisten feiert. Was ist die Taufe? Damals hat es Johannes ja eingeführt, Johannes der Täufer. Und da war es wirklich in diesem Bild von Jeremia 2 und Jeremia 3, dass er gesagt hat, kehrt um von euren Sünden. Bekennt eure Sünden und kehrt um und macht euch bereit für Gott. Als Jesus sich hat taufen lassen, Jesus musste nicht umkehren. Aber Jesus hat sich hingewendet zum Vater. Er hat seinen Vater bekannt. Und auch bei uns Christen heute, die Umkehr, die geschieht schon vorher, wo wir Jesus in unser Herz lassen und wo wir Jesus als unseren Herrn anerkennen. Aber mit der Taufe, da bekennen wir uns. Da bekennen wir uns zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Wir bekennen ganz öffentlich, dass wir Gott lieben. Ich sage mal, das ist vergleichbar mit der kirchlichen Hochzeit. Also ich persönlich hatte zum Beispiel die standesamtliche Hochzeit einen Monat vor der kirchlichen. Lag daran, dass wir zwischen den Jahren heiraten wollten und die Standesämter dazu hatten. Also haben wir einen Monat vorher die standesamtliche Hochzeit gemacht. War auch schön. Aber die kirchliche Hochzeit ist nochmal was ganz Besonderes. Und das ist jetzt nicht rechtskräftig, sie ist auch nicht heilsnotwendig. Aber ich finde, dass sie wie eine Offenbarung oder wie ein Segensbringer ist. Eine Offenbarung, einmal weil wir uns gegenseitig Gott offenbaren. Also jetzt im Sinne von der Taufe. Wir offenbaren uns Gott und sagen, Gott, ich liebe dich. Und wenn wir dieses Bild von Hosea und Gomer sehen, wie sehr wünscht sich Hosea, dass seine Frau ihm endlich mal sagt, dass sie ihn liebt. Wie sehr wünscht sich Gott, dass wir ihm endlich mal sagen, dass wir ihn lieben. Und diese Taufe ist genau dieser Ausdruck. Und ich denke, es liegt auch ein unglaublicher Segen darauf. Wir sehen, als Jesus getauft wurde, dass der Vater sich auch zum Sohn bekannt hat. Dass der Vater gesagt hat, dies ist mein Sohn. Und ich sage euch, wenn wir uns zu Gott bekennen, dann wird sich Gott auch zu uns bekennen. Und ich denke, deswegen ist die Taufe im Prinzip das schönste Ereignis für Gott, weil wir diese bewusste Hinwendung zu ihm nochmal machen. Und wenn du deine Liebe zu Gott jetzt zum Beispiel noch nicht offenbar gemacht hast, das heißt, wenn du dich noch nicht mit der Taufe zu Gott bekannt hast, dann lade dich einfach ein, zur nächsten Taufe zu kommen. Ob du direkt sagst, ja, ich bin dabei, ich will ins Wasser reinspringen, dann sprich mich bitte direkt nach dem Gottesdienst an. Das ist nämlich ein bisschen organisatorischer Aufwand. Aber du kannst einfach sagen, ich schaue mir das an, ich feiere das mit euch und dann reden wir schnell über den nächsten Termin. Also wir müssen nicht nur einmal im Jahr Taufe machen. Und euch allen anderen, auch wenn ihr schon längst getauft seid, ich lade euch ein, kommt zu diesem Taufgottesdienst, zu diesem Fest und lasst euch inspirieren davon. Denn dieses Fest, was Gott so sehr feiert, ich glaube, das wird ein ganz besonderes Fest. Aber am Ende, weil es ja doch auch ein schwieriger Text war und auch ein schwieriges Thema, stelle ich euch trotzdem noch diese Frage und mit der entlasse ich euch sozusagen. Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Kenne ich Gott so, wie ich ihn kennen sollte? Hat er die Priorität in meinem Leben, die er haben sollte? Oder gibt es andere Sachen, die ich ihm vorschiebe? Oder aus dem Bild von Hosea gesprochen, bin ich wie eine untreue Frau, die ihrem Mann aus dem Weg geht. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du treu bist. Dass du treu bist in dieser toxischen Beziehung. Denn wir schaffen es einfach nicht, treu zu sein. Aber wir sehnen uns danach. Und in Jeremia 3 sagst du, dass du uns von unserer Untreue heilst. Und darum bitten wir dich. Herr, wir wollen uns zu dir hinwenden. Und ich bitte dich, dass du uns einfach auf diesem Weg die Hand reichst, sie festgreifst und uns diesen Weg zeigst. Ich danke dir auch für die Taufe, die nächste Woche stattfindet. Und ich freue mich einfach, dieses Fest mit dir zu feiern. Amen.